Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuseher. Schön, dass Sie es geschafft haben, hierher zu kommen. Bitte begrüßen Sie jetzt mit mir den größten TV-Entertainer, den dieses Land jemals hervorgebracht hat, direkt nach Joko und Klaas, Thomas Gottschalk.
Servus, hallo. Servus. Es sind einige dabei, die mich kennen. Ich bin immerhin auf der Buchmesse hier, Mensch. Alles Literaten. Optisch fällt es nach dem Herrn Precht jetzt auch ein bisschen ab, aber ich bemühe mich so gut es geht.
Aber es ist ganz gut. Also bis jetzt, also deine Auftritte auf der Buchmesse, du bist ja geübt.
Der zweite.
So, aber jetzt das zweite Buch auch schon.
Ja.
Alle 4 Jahre schreibt man jetzt eine Biografie?
Nein, die Biografie habe ich ja vor 4 Jahren abgeschossen. Habe auch gedacht, das war's dann. Aber dann hat in meinem Leben doch noch mal ein bisschen was stattgefunden. Und es gibt ja mehrere Menschen. Unsere ganze Nation altert ja so vor sich hin. Und ich habe gedacht, ich muss Menschen meines Alters die helfende Hand reichen und sie ein bisschen durch die schwierigen Jahre des Lebens führen. Ich sehe ja doch durchaus, dass einige Menschen auch meines Geburtsjahres, glaube ich, hier sind.
Ja, die Menschen schütteln den Kopf für alle, die es nicht sehen können. du bist nun, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen anbiedernd, aber es ist einfach die Wahrheit. Du stehst auf diesem Podest des großen TV-Entertainers und ich glaube, dieses Denkmal kannst du auch selber gar nicht mehr einreißen. Das ist nun einfach so. Ist denn dieses Buch auch der Versuch, das Denkmal zu pflegen?
Nein, also mit Denkmalpflege habe ich mich nie beschäftigt. Ich sehe natürlich mich auch selbst nicht als Denkmal, wenn ich in den Spiegel schaue, was ich sehr oft tue. Aber grundsätzlich ist natürlich mein ganzer Werdegang nur zu verstehen, wenn man die Umstände sieht. Ich hatte eben das verdammte Glück, in einer Zeit Fernsehen zu machen, wo ich geradezu alternativlos war. Also wir erinnern uns, die Herrschaft meiner Generation, da hast du bis 17 Uhr hast du Testbild gehabt. Also im Oberfränkischen war da immer Sender Ochsenkopf. Und dann ging halt ein bisschen Fernsehen los und da hattest die Wahl zwischen 2 Programmen. Ich habe bei meinen Tanten immer ferngesehen, immer wenn du aufgestanden bist, hat das Bild gewackelt und dann haben sie immer draufgehauen, weil es gelaufen ist. Also diese Form von Fernsehen, die ich kenne und mit der ich groß geworden bin, war natürlich einfach nicht mit dem zu vergleichen, was heute da ist an Angebot. Und dass Menschen, die heute 14, 15 sind, wo man anfängt, sich für solche Sachen wie Musik oder Entertainment zu interessieren, die haben natürlich 1000 Möglichkeiten, die wir gar nicht hatten. Und dass Menschen auf einem Smartphone Fernsehen gucken, wäre mir überhaupt nicht nachvollziehbar gewesen.
Also, du hast geschrieben, die großen Fernsehsender sind am Ende ihrer Kunst, die mächtigen Streaming-Anbieter erst am Anfang. Wie wird das enden? Also wann wird das enden? Wird es in 20 Jahren noch Fernsehen geben, wie du es kennst?
Du, das kann mir wurscht sein. Für dich ist es noch ein Thema. Das ist
ja, so, ja. Vielleicht auch, ja.
Also ich darf mich ja hier nicht um Kopf und Kragen reden. Ich bin ja noch Teil dieses Fernsehens und wir sind ja bei 3sat. Mir haben sie erzählt, ich bin beim ZDF. Aber grundsätzlich...
Wir sind auch beim ZDF.
Ja, tatsächlich ist das so.
Nach allem, was ich weiß, sind wir beim ZDF, ja.
Also es ist so, dass ich merke, wie natürlich das Fernsehen geradezu panisch versucht zu retten, was zu retten ist. Wenn ich also jetzt lese, dass die ARD 20 Millionen für Serien bereitstellt, die sie online senden wollen, dann sage ich... Ich glaube, eine Minute von Game of Thrones kostet 20 Millionen. Also die Konkurrenz ist so clever und die Konkurrenz ist so übermächtig, dass ich nicht glaube, dass das klassische Fernsehen eine Chance hat in den Kernbereichen. Wo sie eine Chance hätten, ist tatsächlich sowas hier. Man sieht ja, die Buchmesse ist ja nicht gerade menschenleer. Und es gibt genügend Leute, die diesen öffentlich-rechtlichen Anspruch haben und sagen, ich könnte mir vorstellen, dass ich im Fernsehen, und wenn du die Dokumentationen bei Arte siehst, die sind großartig teilweise. Das wäre die Chance, einfach zu vergessen, dass das Öffentlich-Rechtliche nun auch mit Krimis und so weiter versucht zu retten, was zu retten ist, zu sagen, wir haben diesen Auftrag. Ich bin nun wahrlich nicht Bildungsbürger. Man wird mich nicht verdächtigen, dass ich hier als der Beauftragte der deutschen Kultusministerkonferenz auftrete.
Ja, du moderierst eine Literatursendung.
Ja, aber das ist ja, schau mal her, mein Schicksal ist doch, dass ich durch die Verblödung um mich rum in die intellektuelle Ecke gedrängt wurde. Das habe ich ja auch nicht vorgehabt.
Also das war ein klares Plädoyer dafür, kulturelle und politischen Journalismus mehr auf der Prioritätenliste nach oben rutschen zu lassen.
Ja,
das
heißt, also
Aspekte ab sofort 20.15 Uhr.
Dann muss aber Aspekte auch so gemacht werden, dass die Leute um 20.15 Uhr es wollen.
Absolut.
Also verstehst du, du bist ja nun auch die Next Generation. Du bist ja auch, du weißt, was auf dem Musiksektor passiert. Aspekte bzw. Kultur besteht ja nicht nur aus Hochkultur. Und das ist für mich auch immer, deswegen habe ich mich an diese Lesesendung rangewagt, weil ich sage, es lesen halt mehr Leute, sage ich mal, sowas wie Ildiko von Kürti oder wie Felix von Schirach, weil man sagt, da kann ich folgen. Das bedeutet, dass wir das Ganze etwas entstauben müssten, dass wir sagen, also gut, wenn es um die ganz schwierigen, knarzigen Themen geht, aber so ein Brecht, das ist doch ein, da verstehst du doch, was der sagt und was der schreibt. Und das sind ja inzwischen, ist auch Teil der Popkultur. Da wird auch gar nicht dagegen haben, wenn man sowas sagt. Aber wenn man sowas richtig aufbearbeitet und wenn man sowas richtig präsentiert, dann muss man eben dafür sorgen, dass man ein Publikum findet. Und dass es dieses Publikum gibt, sieht man ja hier. Ich bin seit langem nicht mehr vor so vielen Menschen aufgetreten.
Sie ja. dürfen applaudieren, wenn Sie wollen.
Nein, Sie macht doch nicht
ja, es war jetzt nicht so verhaltenes Ding. Aber wir wollen ja tatsächlich auch über das reden, was du geschrieben hast. Wir wollen ja gar nicht so sehr über das Fernsehen reden. Das hängt zwar immer mit dir zusammen. Es kommt auch in jedem Kapitel, merkt man es, selbst wenn du gerade über einen Bänderriss sprichst, kommt im Nebensatz dann doch wieder so eine kleine Fernsehanekdote. Das ist untrennbar mit dir verwoben. Aber es geht ums Älterwerden. Es geht um die Widersprüche, die man aushalten muss, wenn man merkt, man wird älter, man will es aber nicht werden und dann passiert irgendwas mit dem linken Knie.
Ja.
Erzähl mal.
Wir leben ja in so einer Welt des Promi-Wahnsinns. Also das ist leider, merke ich bei jungen Leuten, der erste geht schon, tut mir leid.
Der Precht ist so, jetzt da drüben.
Das ist, es ist leider so, dass junge Menschen sich für Fremde begeistern, die in irgendeiner Form sie influenzen und die denen folgen. Wenn ich also dieses "Ich folge dem" schon höre. Es gab mal ein Lied von den Birds, "I wasn't born to follow". Das ist etwas, was ich immer so gedacht habe. Und heute folgst du Menschen, nur weil sie dir erklären, wie man Lippenstift hält oder was auch immer. Aber ich habe mir gedacht, in der Situation, in der ich bin, da gibt es schon einige, die mir folgen, weil ich eben durch diesen, in Anführungszeichen, Promi-Status zwei Nachteile habe. Erstens ist mein Leben natürlich etwas smoother verlaufen. Ich habe den Ernst des Lebens im Berufsmäßigen selten kennengelernt. Mir ist nie gekündigt worden. Ich war auch immer besser als die anderen. Und ich war, und ich habe auch nie Macht gehabt. Also ich habe nie jemanden entlassen. Ich war nie der Chef irgendeiner Abteilung. Also ich habe den beruflichen Alltag, wie ihn 90% der Menschheit kennen, nie kennengelernt. Deswegen habe ich auch nicht drüber geschrieben. Aber ich habe etwas gespürt, was ich natürlich schmerzhafter als andere verspürt habe, nämlich dieses älter werden. Und zwar bin ich ein Mitglied, und das, glaube ich, macht es so besonders, der dieses Disruptive mehr erlebt als die Generationen vor uns. Also ich habe zum Beispiel völlig andere Vita gehabt. Mein Vater hat zwei Weltkriege erlebt. Für mich, also wenn der an Stalin gerade gedacht hat, habe ich an Woodstock gedacht. Verstehst du? Das war, also wir sind die erste Generation, die völlig entspannt groß geworden sind. Also in der Nachkriegszeit, im wirtschaftlichen Aufschwung, es war in Anführungszeichen alles prima. Mhm. Es war nie alles prima so. Das heißt, dass ich eine Chance hatte, mich relativ ohne Traumata zu entwickeln. Das war das Erste. Das Zweite, wir waren eine Pop-Generation. Wir haben gedacht, mit Love and Peace ist alles geklärt. Ich bin mit Beatles und den Stones groß geworden. Mich hat die Musik interessiert. Ich war einfach mit einem gewissen Unernst gesegnet. Aber plötzlich ereilt dich etwas, was nicht in dein Konzept passt, nämlich das Alter. Mhm. Du merkst plötzlich, verdammt normal, die erste Sehne reißt, du bist dann nicht mehr so knackig, wie du warst, und gewisse Dinge erledigen sich. Und da wirst du nervös und dann fängst du an zu rechnen. Und nachdem in meinem Geschäft ja irgendwo alles doch relativ schnell geht, Also die Leute sagen immer, das ist, oder ich sage, das ist auch 5 Jahre her. Nee, das ist 10 Jahre her. Also du verlierst dann so ein bisschen das Gefühl für die Zeit, weil alles, was ich irgendwie gemacht habe, immer 10 Jahre her ist. Ich mache ja, komm mal her, die letzte Wetten, das war glaube ich 2011. Das ist 8 Jahre her. Ich sehe mich da heute noch hinter der Bühne stehen.
Aber man kann ja nach vorne gucken, die nächste Wetten, das kommt nächstes Jahr. Das ist nur noch ein Jahr hin.
Nur noch, ich versuche es zu schaffen, ja. Also und das, auch da, wir reden ja nicht hier über Fernsehsendungen auf der Buchmesse, aber grundsätzlich habe ich, weil viele sagen, was machst du denn da eigentlich? Und das kommt natürlich auch immer die Frage, ja, und wenn das läuft, geht es dann weiter. Also ich bin der Meinung, man soll gewisse Sachen dann auch ruhen lassen. Und das Ende von Wetten, das kam ja nicht nur wegen dieses Unfalls vom Samuel, sondern da hat sich einfach eben in der ganzen Szene was verändert gehabt. Die, also wir haben ja manchmal, sagen wir, diese Wetten waren ja teilweise von einer sehr freundlichen Harmlosigkeit. Diese freundliche Harmlosigkeit war plötzlich kein Thema mehr. Dann gab es Jackass, da fuhr einer mit dem Einkaufswagen den Berg runter und du hast gesagt, zerschellt der jetzt an der Wand oder kippt da um oder bricht er sich ins Kreuz. Das hätten wir bei Wetten, das nie gemacht.
Oder Klaas hat sich dann donnernd implantieren lassen in die Stirn.
Ja, genau. Ja. Also dieser Irrsinn, du hast gemerkt, die Kinder in Anführungszeichen der nächsten Generation, die reagieren nur noch auf Schocks. Mhm. Und ich hab mir irgendwann ein Tattoo machen lassen. Mein Gott, da haben sie mir 100 Mal erzählt, dass das also irgendwelche Karottenstoffe sind, die nach 3 Monaten wieder weg sind. Ich habe es zwar immer noch drauf, aber alles in allem.
Was ist das, ein Anker?
Nee. Ja, das war so ein Herz mit Anker. Also wie man das früher war da so ein Schwert damit so Schlangen drumherum. Heute lassen die sich ja ganze Geschichten am Arsch tätowieren.
Aber du erzählst ja relativ viel auch und relativ offen auch über gesundheitliche Dinge. Also du hast gerade den Bänderriss angesprochen. Du hast dir die Augen lasern lassen, erfahre ich in dem Buch. Du hast mal so eine seltsame Bauchtherapie gemacht.
Hat nichts gebracht, ja.
Und dann erzählst du auch darüber, dass du irgendwie jetzt täglich deine Pillen schlucken musst. Und da, ich zitiere mal kurz, ich nehme das gemischte Sortiment gegen meinen hohen Blutdruck, gegen Verkalkung der Gefäße und zur Senkung des Cholesterinspiegels. Wofür die anderen sind, habe ich vergessen. Was schmerzt mehr, das Älterwerden oder dass dir die Leute ständig sagen, dass das Älterwerden ja wohl schmerzen müsste?
Nein. Ich sehe ja mit großer Freude, dass das Alter ist, was jeden ereilt. Also der Clooney wird nervös, wenn er einen Brad Pitt sieht. Brad Pitt wird nervös, wenn er einen anderen sieht.
Matt Damon.
Also, ja, Matt Damon. Also jeder hat das ja vor sich. Andererseits sehe ich mit großer Freude, dass es Menschen gibt, die älter sind als ich. Also Mick Jagger beispielsweise, die immer noch darum tanzen wie ein Derwisch. Also die Angst vor dem Älterwerden ist es nicht, was mich umtreibt. Es ist ein bisschen auch so diese Ausgrenzung, dass du irgendwo, es begann schon damit, das habe ich noch sozusagen dienstlich miterlebt, dass man mir sagt, ja, Sendung war gut, Quote war gut, aber in der Zielgruppe, ja, scheiß Zielgruppe, ja, so die 3- bis 12-Jährigen oder was auch immer, also in Wirklichkeit sind es, glaube ich, die 9 bis 40, 9 bis 42, also die Zielgruppe. Sag ich, ja, ist denn jemand mit 45, nee, das ist nicht mehr Zielgruppe. Da dachte ich, da bin ich ja längst nicht mehr Zielgruppe. Das Problem ist, dass du eine Art von, ich halte das für ungerecht, dass du irgendwie sagst, also ab einem gewissen Alter kannst du den vergessen. Und ich werde natürlich auch heute nervös, ich habe es ja vorher gesagt. Also ich sitze in irgendeinem Behandlungszimmer, da kommt ein Arzt rein und dann sage ich, das hat ja überhaupt Abitur. Und dann da kommt ein Kerl rein, sage ich, den lasse ich doch nicht in meine Unterhose gucken. Also auf jeden Fall Programmdirektoren, die gucken mich heute an wie ein Eichhörnchen und sagen, ich bin mit dir groß geworden, dachte ich.
Darauf habe ich gewartet, wann diese Geste endlich kommt. Ja. Ja, aber was heißt das, ist Ausgrenzung? Also erlebst du sie jetzt wirklich? Man erlebt ja das eigene Elternwerden immer dadurch, dass man auch den Vergleich hat, dass man einfach jüngere Menschen begegnet, die dann, wie du sagst, zum Beispiel in verantwortungsvolle Positionen kommen, vielleicht sogar dafür verantwortlich sind, ob du noch eine Show bekommst.
Na klar.
Obwohl der Mann 30 Jahre jünger ist als du.
Aber das ist auch wieder,
Ist ja ganz normal.
Natürlich ist das normal. Und es ist eben, auch ich habe ja über diese alten Säcke genölt, die mir den Weg quasi versperrt haben damals. Wo ich sage, der Mann hat keine Ahnung. Nur sehe ich natürlich mit der Weisheit des Alters, glaube zumindest zu erkennen, dass es auch gewisse Dinge gibt, die nicht besser werden. Also jung bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass man sagt, ja, der weiß, wie es geht. Und alt bedeutet nicht zwangsläufig, der weiß nicht mehr, wie es geht. Aber man will ja auch eigentlich nicht die Hauptrolle spielen, sondern man will nur noch mitspielen. Die Hauptrolle habe ich lang genug gespielt. Aber dass man sagen kann, lasst mir meine alten Säcke, die verstehen mich. Ein Beispiel aus der Musik. Das sind Dinge, die ich beglückend empfinde, und das werden die späteren Generationen nicht mehr haben. Also, ihr kennt alle vier noch Status Quo. Rocking all over the world. Er kennt sogar noch Elvis hier. Also,
er ist Elvis.
Ja. Als ich 16 war, war ich verknallt in England, und da habe ich mich in Bonnie verliebt, und dann ist die mir davon gegangen, und da hat Status Quo, das war 67 sowas, ein Lied gesungen, Are you growing tired of my love? Also das war ein, und als ich 65 wurde, stand ich mit exakt dieser Band auf der Bühne und habe Rocking All Over the World gesungen. Also erstens schon mal das Glück, dass die ich als Kind verehrt habe, dann später auf der Bühne wieder getroffen habe. Aber diese unglaubliche Tatsache, dass eine Rockgruppe, eine Art von Musik mich von 17 bis 65 begleitet hat, das wird es nicht mehr geben, diesen Luxus. Also ich glaube nicht, dass Interpreten von heute in ihrem, also Ariana Grande ist gibt mit 60 keine Konzerte. Die ist mit 50 im Heim wahrscheinlich. Hoppala, jetzt schüttet er mir.
Schon ein bisschen nass geworden.
Bist so aufgeregt.
Sag mal, ja, aber ich muss widersprechen. Ich glaube, das ist nicht
Teflon
so.
Hier, Menschenskinder, das ist.
Ich glaube, ich muss widersprechen, weil du redest über Status Quo, das 17 bis 65. Ich bin ja ein paar Jahre jünger als du. Bei mir waren es vielleicht die Ärzte, aber die haben mich jetzt auch ein ganzes Leben lang durchbegleitet.
Ja, das ist einer der Sonderfälle, aber die Ärzte sind ja auch schon alles alte Säcke.
Ja, ja, gut, aber Status Quo ja auch.
Ja, klar.
Irgendwann werden wir ja alle
aber alte Säcke. Das wird es eben so nicht mehr geben, weil du hast den Ärzten aus irgendeinem Grund dein Leben lang die Treue gehalten. Die 12-Jährigen von heute, die stehen ein Jahr auf den, dann gnadenlos kippen die um und sagen, jetzt finde ich den super, dann finde ich den. Das ist ja auch irgendwo, die Musikarten ändern sich auch so schnell. Also wer auf Hip-Hop stand, der ist heute schon angeschissen, weil es das Nächste gibt. Also die Dinge ändern sich sehr viel schneller, es wird alles sehr viel hektischer und diese Zyklen werden kürzer, und deswegen könnte es auch eine Sendung wie Wetten, dass, es wird heute kein Format mehr erfunden, dass es noch 30 Jahre gibt.
Heißt das im Umkehrschluss, dass du froh bist, heute nicht mehr jung sein zu müssen?
Ja, ja. Ja, ich bin nicht froh, nicht mehr jung zu sein, aber ich würde diese Karriere nicht mehr machen können. Es würden auf einer heiligen Buchmesse keine 200 Leute stehen bleiben, weil ich hier sitze. Also das ist die Tatsache, dass 80% derer, die hier stehen, mit mir in irgendeiner Form groß geworden sind. Radio, das war ja für mich das intensivste Erlebnis. Also ich habe in den 70ern, 80ern in München Radio gemacht. Ich treffe heute eisgraue Bären, die mir sagen, ich bin mit dir groß geworden. Es war super, jeden Abend habe ich gehört. Bob nach 8, der Wahnsinn. Und dann erzählen die mir Zitate, die ich vor 30 Jahren, ich dachte, echt, habe ich das gesagt? Freilich, der Depp, der geht zur Phase nach, der Schlaue, der hört Pop nach 8, das hast du gesagt.
Ja, das war, damit konnte man auch Fans erzeugen damals noch.
Na klar.
Das ist vielleicht heute nicht mehr. Du hast auch geschrieben, weil wir gerade über Kulturtechniken und Jung und Alt reden, ich befürchte, meine Söhne würden eher mich im Restaurant vergessen als ihr Handy. Das kann man nachvollziehen. Strahlt da eine Runde Kulturpessimismus auch raus? Du hast das Twitter-Game ja gespielt, du hast es sogar gut gespielt, du hast es fast durchgespielt und hast wieder aufgehört.
Ja, also sagen wir mal, Pessimismus ist es nicht. Ich würde eher von einer leichten Verzweiflung reden, weil du merkst, du kannst es nicht aufhalten. Und vielleicht ist es ja auch richtig so. Einerseits verstehe ich es nicht und andererseits macht es mich eben ein bisschen zum Opfer. Aber ich sage, diese Opfer hat es immer gegeben im Verlauf der Weltgeschichte. Ich glaube, dass 1900 18 in Wien beim großen Kutschertreffen die Kutscher gesagt haben, die Pferdl, die wird's immer brauchen, anders kommst du nicht weg. Und dann gab's die Taxis und die Taxifahrer, die kotzen heute, weil es Uber gibt. Also das hat es immer gegeben, dass sich gewisse Dinge erledigt haben. Und dass sich das Fernsehen irgendwann erledigt, musste man befürchten. Ich bin froh, dass es sich erledigt, nachdem ich mich auch erledigt habe. Aber das ist halt Glücksfall.
Ja, du hast dein Glück, mein Pech.
Ja, ja, klar, das ist einfach so. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Aber man kann eben auch nichts dafür, dass es gewisse Dinge sich erledigen. Und ich bin der Meinung, dass Fernsehen, und jetzt sage ich es nochmal, gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ist zu schade, um einfach zuzugucken, wie es sich erledigt. Aber die Mitarbeiter des Hauses arbeiten auch mit dran, dass es sich erledigt.
Aha. Aha.
Da war einer vom.
Ja, wir sind ja live. Ich nehme an, Sie hören alle zu. Du hast auch geschrieben, und das.
Du hast damit schon drei gute Fotos,
Mann. Um mal zum Persönlichen wiederzukommen. Du hast geschrieben, und das fände ich spannend, dass du da auch so offen mit umgehst. Es geht ja nicht immer nur um lustige Sachen und witzige Geschichten.
Im Leben von niemandem geht es nur um lustige Sachen. Das ist ja auch der Trugschluss, dass die Leute eben immer glauben, dieses Promi-Dasein. Und wenn du finanziell aus dem Gröbsten raus bist, dann geht's nur noch bergauf und dann geht es dir automatisch gut. Das ist ja nicht der Fall. Jeder eiert irgendwo rum. Jeder wurstelt sich irgendwo durch, ob es den Job betrifft, ob es die Beziehung betrifft, ob es die Erziehung betrifft. Da versuchen wir alle nur halbwegs. Und wenn ich immer diese Eltern reden höre, also meine Kinder, alles toll, denke ich immer, entweder du lügst oder ich hau dir eine runter.
Ich habe Konfrontationen vermieden, wo ich sie hätte suchen sollen. Meine Angst, die Stimmung zu verderben, war genauso groß wie meine Angst, manchen Dingen auf den Grund zu gehen, wozu ich sie hätte ausdiskutieren müssen. Das sind ja schon sehr selbstkritische Worte.
Ja, da haben Sie mir gesagt, ich soll im Schlusswort noch was Selbstkritisches schreiben.
Alles Lüge.
Naja,
ist das also, wirklich ein, ist das ein Gottschalk-Phänomen, Charakterzug von Gottschalk, sich so durchzuwurschteln?
Ja, ja, ja. Weil, schau mal her, ich schreibe ja auch, dass ich als Entertainer erfolgreich war, das schreibe ich nicht, das weiß man, aber dass ich als Politiker deswegen gescheitert wäre, weil ich entweder natürlich immer allen denen was gesagt habe, was sie hören wollen, also ich wäre ein Populist geworden, aber andererseits letzten Endes schon deswegen abgesägt worden, weil meine Doktorarbeit auch gefaked gewesen wäre. Aber ich hab keinen Doktor gemacht deswegen. Aber diese größeren Anstrengungen habe ich immer vermieden und deswegen habe ich mich ja so lange gehalten. Aber die Laufbahn eines Entertainers bringt es eben mit sich, dass du immer das sagst, was dir Beifall bringt und immer das vermeidest, was dich bei den Leuten unbeliebt macht. Wenn du das ins Privatleben reinziehst, dann hast du ein Problem, beziehungsweise war ich ja, und deswegen war ich immer so wenig angestrengt. Das ist ein falsches Buch, was haben Sie da in der Hand, um Gottes Willen?
Das ist schon der nächste Gespräch.
Wenn schon das nächste Gespräch. So dicke Bücher gibt's, heb mal hoch. Boah.
Oh, der Hegel, ja. Oh, das ist der nächste.
Der nächste, ja.
Der nächste Philosoph hier auf dem
Tisch. Sind wir durch oder wie?
Nee, bitte erzähl also weiter. Lass dich doch nicht so leicht ablenken von den Philosophen.
Naja, also.
Weißt du noch, wo du warst?
Nee, ich weiß nicht,
wo ich bin, aber. Aber wir knüpfen daran, weil ich finde es interessant, dass du dir wirklich viele Gedanken darüber gemacht hast, ob das auch so richtig war, was du gemacht hast. Du sagst auch, du bereust eigentlich gar nicht so viel in deinem Lebensweg, das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Aber du sagst auch, ich habe zum Beispiel für McDonald's geworben, ich habe für Haribo geworben, das hat den Kontostand, hat das ganz gut getan. Ein Leitfaden für Charakterbildung, sagst du, war es nicht gerade. Würdest du es vom heutigen Standpunkt her nochmal machen? Kannst du das empfehlen?
Nee, ich habe die Kohle ja schon am Konto. Aber das sind tatsächlich, also ich habe das ja auch ein paar Mal geschrieben, dieses in Anführungszeichen Bewusstsein für irgendwas, das hatten wir nicht. Wir haben da die Gegend verstänkert mit unseren Dieseln. Du hast dir keine Gedanken gemacht, ob du jetzt irgendwo der Umwelt. Ich habe ja auch als das erste, ich habe ja die ersten autofreien Sonntage erlebt. Das war ganz gespenstisch. Aber ich habe beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Ich habe eine Sondergenehmigung gehabt. Das hat Spaß gemacht.
Das heißt, ganz Deutschland stand still und Gottschalk mit seinem Ding.
Ich stand nie still, ja. Auf jeden Fall, dick war der damals nicht. Aber alles in allem waren wir natürlich auch in dieser, ich muss fast sagen, glücklichen Zeit dieses mangelnden Bewusstseins. Also wie ich jetzt, um das Niveau ein bisschen hier der Buchmesse anzuheben, ich habe ja auch Filme gemacht, was die Supernasen-Fans ja noch wissen. Und wir haben mit dem Mike Krüger jetzt mal überlegt, wenn man heute noch mal sowas machen würde. Also
ich würde gucken.
Es bitte gibt, macht's. Ja, mit Recht. Es gibt eine Szene bei den Supernasen. Am Ende eines Filmes sind wir im Fernseher verschwunden. Mhm. Das muss gewesen sein, 85 oder so. Da hat wir haben also eine Erfindung gemacht, wo man in Filme einsteigen konnte. Und im letzten Film sind wir drin geblieben.
Das waren die Einsteiger.
Die Einsteiger. Wenn heute eine Erfindung machen würde, dass wir wieder aus dem Fernseher rauspurzeln, dann hast du da zwei Idioten, die 35 Jahre lang nichts mitgekriegt haben. Die denken also, oder 50 Jahre, na 85, könnt ihr selber rechnen. Also, dann wäre Deutschland sozusagen noch geteilt. Kohl wäre Bundeskanzler, man kann noch rauchen, wo man will, und man kann Frauen noch in den Hintern zwicken, ohne gleich eine geklebt zu kriegen. Also nicht jeder, aber manche. Auf jeden Fall, also diese Political Incorrectness, die wir damals hatten. Wir haben uns da sind der Mike und ich als Araber verkleidet gegangen, verschleiert, haben die Leute verarscht. Also das kannst du könntest nichts mehr von dem, was damals auch nie bösartig gemeint war, dass wir warnten, der Mike Krüger und der Gott sagt, da kann man sich nicht aufregen. Ich habe gestern was zu...
Aber heißt das, du bedauerst das?
Also, nein,
man kann heute auch noch lustige Sachen machen.
Aber die Überlegung, man kann heute auch lustige Sachen machen.
Klar.
Irgendeinen Shitstorm kriegst du bestimmt.
Ja, gut.
Also egal, was einige lustig finden, finden andere gar nicht mehr lustig.
Aber es war zu deiner Zeit auch schon so. Also die Bild-Zeitung hat am Montag immer das Urteil gefällt. Das war gut, das war schlecht. Also,
richtig,
war
doch richtig. Schon immer so. Nein, aber es war aushaltbar. Damals, wenn ich Mist gemacht habe am Samstagabend, hat die Hörzu drei Wochen später ihr musiges Haupt erhoben und dann haben die Leute schon gar nicht mehr gewusst, um was es ging, ich auch nicht. Also, und heute hast du ja, während es passiert, du machst einen falschen Satz und schon weht der Shitstorm, da kommt schon ein Redakteur schwitzend rein und sagt, sag was, wir haben Ärger. Bei mir, damals gab es im ZDF immer so eine Anruferredaktion. Also kaum bin ich reingekommen, ich habe das immer gekriegt, das Protokoll, drei Anrufe zu Gottschalks Schuhen, musste ein Tier dafür sterben? Fragezeichen. Also, und das war damals halt der Shitstorm. Mhm. Habe ich gesagt, ein Tier für die Schuhe nicht, aber für die Jacke musste ein Sofa sterben.
Okay, also du würdest jetzt vielleicht, weil du hast ja die Kohle schon nicht mehr für Burger, Bratlinge oder Zuckerzeug machen. Jetzt machst du Werbung für Hörgerätehersteller.
Ja, weil ich in dem richtigen Alter bin.
Aber du hörst jetzt gut.
Ja, aber ich könnte besser hören. Nein, der Punkt ist, das ist ja eben nicht mehr so, wie es mal war. Früher hast du so einen klebrigen gelben Knopf im Ohr gehabt und da ging so ein Kordel in die Hosentasche und da hast du so einen Ziegelstein gehabt. Inzwischen sind das Dinge, mit denen kannst du telefonieren, mit denen kannst du Musik hören. Also ich muss jetzt, und du kannst, was ganz lustig ist, wenn ich sage, der da hinten, der labert rum, dann kann ich mein Hörgerät so einstellen, dass ich den da hinten höre und dich nicht mehr. Und das sind interessante Sachen, also, aber da kommst du gar nicht dazu, das zu erklären. Wir machen auch keine Hörgerätemesse hier.
Und warum machst du keine Treppenlifter-Werbung? Weil das hast du nämlich ganz klar gesagt, würdest du nicht machen.
Weil der Treppenlifter ist nicht cool, Hörgerät, also so wie ich, das Ding ist cool. Der nächste.
Nee, alles gut. Nachbarstand.
Ehrlich ist das. Yeah. Verkaufen die Panflöten oder
Ja, genau. Das sind die aus der Fußgängerzone.
Ach so.
Jetzt machst du ein bisschen Werbung, du machst immer noch Radio, du machst ja noch eine passabel erfolgreiche RTL-Show und...
Passabel?
Passabel erfolgreich. Naja, im Vergleich zu früher,
Vergleich
wo man 20 Millionen...
Ja, das gibt es ja alles
nicht mehr. Das
gibt es alles nicht mehr.
Und dann machst du noch irgendwie jetzt alle paar Jahre eine Biografie und alle paar Jahre eine Wetten-Das-Sondersendung. Das ist doch eigentlich ganz gut, oder?
Ich kann mich ja nicht beschweren, ich bin ja nicht hergekommen, um mich zu beschweren.
Ja,
nein, aber... Was Buch betrifft, weiß ich nicht, da bin ich, glaube ich, durch. Also da bin ich jetzt ausgequetscht. Und Romane könnte ich nicht schreiben. Ich habe ja schon zwei Romane, die weitgehend von der Literaturkritik unbeachtet geblieben sind, für die Bravo geschrieben.
Ja. Hast du ein Bravo Otto dafür bekommen? Oder?
Ich hab als einziger neben Michael Jackson den Platin Bravo Otto. Bist du vorbereitet, bist du nicht. Aber wir wissen, unsere Markus Schächter ähnlich, kennst du ihn noch da?
Ja, na klar, Markus Schächter war auch Messdiener.
Markus Schächter, unser Intendant ehemaliger, so sahen damals Intendanten aus.
Ja.
Heute sehen die so aus.
Die?
Naja, ich meine, der ist mehr Programmdirektor. Bist du ehrlich?
Ich wollte gerade sagen, ich bin eher Programmdirektor als Intendant, um das mal hier festzulegen. Ich lese ein bisschen was vor, es sind drei Sätze.
Hast du mal ein Buch abgeschrieben?
Ja, hab's abgeschrieben. damit ich es nicht ganz lesen muss. Meine erklärte Absicht war es eigentlich, als abgeklärte Fernsehlegende in Malibu die Füße hochzulegen, während die Nation sich nur schwer mit dem Gedanken abfinden kann, ihre Samstagabende ohne mich zu verbringen. Malibu ist abgebrannt, die Nation plant das Wochenende ohne mich und statt in meiner kalifornischen Windmühle in die Abendsonne zu blinzeln, die glutrot im Pazifik versinkt, habe ich mir mit neuer Partnerin in Baden-Baden eine renovierte Dachwohnung gemietet. Was ist passiert? Bin ich als Weltmann gescheitert? Hast du eine Antwort?
Das also erstmal muss ich sagen, ist das gar nicht schlecht geschrieben.
Ja, ja. Also. Ja, der Literaturkritiker in dir?
Ja, also der Handke, du, der braucht dafür 10 Seiten, um das Gleiche zu sagen. Aber, was wollte ich sagen? Nein, zweitens möchte ich sagen, dass ich dieses Buch wirklich selber geschrieben habe. Ich merke das jetzt, also es kommt mir alles bekannt vor. Es gibt ja Menschen, die schreiben Bücher und lesen es dann erst, wenn es fertig ist. Ich habe da wirklich jedes Wort in den Computer. Was wolltest du wissen?
Du hast dir selber die Frage gestellt, bin ich als Weltmann gescheitert? Und das, also da klingt ja so eine gewisse, so ein Zweifel.
Nein, mit. Das ist im Gegenteil kein Zweifel, sondern eine Aufforderung an alle Menschen aus meiner Generation, nicht das Gefühl zu haben, ich habe die 60 überschritten, das war's jetzt. Es kann immer noch was kommen. Es gibt 2 Dinge, die ich euch auf den Weg mitgebe. Das kriegt ja keinen anderen Stand am Buch, Dings hier gesagt. Erstens, also du kannst, was Gesundheit betrifft, kannst du einiges tun, um halbwegs fit zu bleiben. Leider tue ich nicht alles. Also das ist schon entscheidend, dass man sich zusammenreißt, dass man irgendwo sagt, man lässt sich nicht verlottern. Das hat mit Alkohol zu tun, das hat mit der Fresserei zu tun, das hat mit Vernunft zu tun, Workout zu machen. Also das mache ich relativ regelmäßig. Und das ist das eine. Aber wenn der Krebs dich befällt, dann kannst du nichts machen. Dann kannst du nur noch ein Buch schreiben. Aber alles in allem ist das halt das Einzige, was ja auch Entertainer nicht im Griff haben. Niemand hat im Griff, was aus seinem Leben wird. Ich habe keine Ahnung, wie das noch geht. Nur du kannst natürlich rechnen. Und du sagst, irgendwann ist der Moment gekommen, wo du im Rückspiegel mehr siehst, als das, was vor dir liegt. Und da hatte ich einfach wie alle anderen das Gefühl, gut, das war es jetzt. Und das, ich habe ja auch gemerkt, als ich noch mal Gas gegeben habe, haben ja viele gesagt, na, die paar Jahre hätte ich es auch noch durchhalten können. Also
das, Gas gegeben in Bezug?
In jedem Bezug.
Also bei den Umbrüchen der letzten Monate.
Bei den Umbrüchen der letzten Jahre.
Ja.
Und des letzten Jahres, muss ich fast sagen. Ich habe eben einfach auch dieses Gefühl gehabt, weil viele mir gesagt haben, es kommt der Moment, wo man aufhören muss, um eine Legende zu werden. Jesus Christ, dann sitzt du als Legende in Malibu, guckst jeden Tag in den Spiegel und sagst, so sehen Legenden aus.
Legendär.
Da hast du nichts davon. Und wenn du Spaß hast an dem, was ich mache, und ich habe Spaß daran, und bei aller Demut, die man ja aus mir, aus jedem Wort erkennt, muss ich wirklich sagen, ich gucke mich natürlich um, was sonst so geleistet wird. Und da sehe ich nicht, dass ich schon verzichtbar wäre.
Jetzt bist du ja gerade so im Ratgebermodus angelangt. Was ist das?
Mach mir Sorgen um die beiden Junge. Ist okay.
Nee, der nächste Philosoph kommt dann gleich. Jetzt bleiben wir erstmal bei dir.
Bin ich sozusagen im Philosophen-Package.
Das philosophische Duett sind wir jetzt gerade, ja. Was ist denn das, was du jetzt hast du an die sagen wir, ältere Generation gesagt, Leute, gebt euch nicht auf, nur weil ihr die 60 überschritten habt, vollkommen richtig. Was würdest du denn aber zum Beispiel deinen Enkeln heute mit auf den Weg geben? Weil die kommen ja in eine Welt, die wir uns alle wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen können. Was würdest du denen denn sagen?
Ja, das, ich bin ja schon bei meinem Nachwuchs relativ ratlos, weil ich ihnen so wenig mitgeben kann, weil das, was ich quasi für die Grundbedürfnisse eines menschlichen Lebens gehalten habe, ja gar nicht mehr funktioniert. Also ich war immer recht stolz. Ich habe meinen großen Brockhaus in der 100-Wasser Ausführung gehabt, abgesehen davon, dass er verbrannt ist. Aber wer guckt denn heute noch unter W im Lexikon nach und findet unter Y etwas Interessantes? Du googelst das, was du wissen möchtest, unterm Tisch, dann, wenn du es brauchst. Ja. Aber dieser Kanon, das gibt es nicht. Wir werden nie vergessen, wie ich mit meinem Sohn in Kulmbach war, in meiner fränkischen Heimat, und ihm gesagt hat, Tristan, das ist der Apfelbaum, auf den bin ich immer drauf geklettert. Sagt er, echt, warum? Also die Tatsache, dass junge Menschen auf Bäume klettern, hat sich irgendwie nicht...
Und was das und, überhaupt sein soll,
ja,
Apfelbaum.
Und diese Ratlosigkeit, die ich eben oft bemerke, da hat er sich meinen Plattenspieler angeschaut. Papa, wie kommt man da zum nächsten Titel? Ja, dass man da was hochhebt und dann diese schwarze Rille sucht, da muss, das geht ja alles inzwischen. Und diese App-Scheiße, der hat mir das alles mit dem Computer. Wir sind ja auch alle so verzweifelt, das schreibe ich auch im Buch. Wenn du ein gewisses Alter überschritten hast und du sitzt da vor deinem Laptop, dann hängst du wieder irgendwie. Passwort, Passwort habe ich, das ist der Username, das ist nicht das Passwort, okay. Also dieses Ganze, das hat es ja früher nicht gegeben. Wir sind damit gut klargekommen, aber heute fühlst du dich auch schon so verloren. Wir haben sie zum 60. Geburtstag so eine Fernbedienung geschenkt, so eine große, wo du ohne Brille gucken kannst. Aber ich, in jedes Hotel, in das ich heute komme, sind 4 Fernbedienungen und du weißt nicht, welche, 85 oder so. Wir haben also eine Erfindung gemacht, wo man in Filme einsteigen konnte und im letzten Film sind wir drin geblieben.
Das waren die Einsteiger?
Die Einsteiger. Wenn heute eine Erfindung machen würde, dass wir wieder aus dem Fernseher rauspurzeln, dann hast du da 2 Idioten, die 35 Jahre lang nichts mitgekriegt haben. Die denken also, oder 50 Jahre, na 85, könnt ihr selber rechnen. Also, dann wäre Deutschland sozusagen noch geteilt. Kohl wäre Bundeskanzler, man kann noch rauchen, wo man will, und man kann Frauen noch in den Hintern zwicken, ohne gleich eine geklebt zu kriegen. Also nicht jeder, aber manche. Auf jeden Fall, also diese Political Incorrectness, die wir damals hatten. Wir haben uns da sind der Mike und ich als Araber verkleidet gegangen, verschleiert, haben die Leute verarscht. Also das kannst du könntest nichts mehr von dem, was damals auch nie bösartig gemeint war. Dass wir warnten, der Mike Rüge und der Gott sagt, da kann man sich nicht aufregen. Ich habe gestern was zu...
Aber heißt das, du bedauerst das?
Also, nein,
man kann heute auch noch lustige Sachen machen.
Aber die Überlegung, man kann heute auch lustige Sachen machen.
Klar.
Irgendeinen Shitstorm kriegst du bestimmt.
Ja, gut.
Also egal, was einige lustig finden, finden andere gar nicht mehr lustig.
Aber es war zu deiner Zeit auch schon so. Also die Bild-Zeitung hat am Montag immer das Urteil gefällt. Das war gut, das war schlecht. Also,
richtig.
War doch schon immer so.
Nein, aber es war aushaltbar. Damals, wenn ich Mist gemacht habe am Samstagabend, hat die Hör zu 3 Wochen später ihr musiges Haupt erhoben und dann haben die Leute schon gar nicht mehr gewusst, um was es ging, ich auch nicht. Also, und heute hast du ja, während es passiert, du machst einen falschen Satz und schon weht der Shitstorm, da kommt schon ein Redakteur schwitzend rein und sagt, sag was, wir haben Ärger. Bei mir, damals gab es im ZDF immer so eine Anruferredaktion. Also kaum bin ich reingekommen, ich habe das immer gekriegt, das Protokoll, 3 Anrufe zu Gottschalks Schuhen, musste ein Tier dafür sterben? Fragezeichen. Also, und das war damals halt der Shitstorm. Mhm. Habe ich gesagt, ein Tier für die Schuhe nicht, aber für die Jacke musste ein Sofa sterben.
Okay, also du würdest jetzt vielleicht, weil du hast ja die Kohle schon nicht mehr für Burger, Bratlinge oder Zuckerzeug machen, jetzt machst du Werbung für Hörgerätehersteller.
Ja, weil ich in dem richtigen Alter bin. Wobei,
aber du hörst jetzt gut.
Ja, aber ich könnte besser hören. Nein, der Punkt ist, das ist ja eben nicht mehr so, wie es mal war. Früher hast du so einen klebrigen gelben Knopf im Ohr gehabt und da ging so ein Kordel in die Hosentasche und da hast du so einen Ziegelstein gehabt. Inzwischen sind das Dinge, mit denen kannst du telefonieren, mit denen kannst du Musik hören. Also ich muss jetzt, und du kannst, was ganz lustig ist, wenn ich sage, der da hinten, der labert rum, dann kann ich mein Hörgerät so einstellen, dass ich den da hinten höre und dich nicht mehr. Und das sind interessante Sachen, also, aber da kommst du gar nicht dazu, das zu erklären. Wir machen auch keine Hörgerätemesse hier.
Und warum machst du keinen Treppenlifter-Werbung? Weil das hast du nämlich ganz klar gesagt, würdest du nicht machen.
Weil der Treppenlifter ist nicht cool. Hörgerät, also so wie ich, das Ding ist cool. Der nächste.
Nee, alles gut. Nachbarstand.
Nachbarstand, endlich ist das. Yeah. Verkaufen die Panflöten oder
wie? Ja, genau. Das sind die aus der Fußgängerzone.
Ach so.
Jetzt machst du ein bisschen Werbung, du machst immer noch Radio, du machst ja noch eine passabel erfolgreiche RTL-Show und...
Passabel?
Passabel erfolgreich. Naja, im Vergleich zu früher, wo 20 Millionen...
Ja, das gibt es ja alles
nicht mehr. Das gibt es
alles nicht mehr.
Und dann machst du noch irgendwie jetzt alle paar Jahre eine Biografie und alle paar Jahre eine Wetten-Das-Sondersendung. Das ist doch eigentlich ganz gut, oder?
Ich kann mich ja nicht beschweren, ich bin ja nicht hergekommen, um mich zu beschweren.
Ja,
nein, aber... Was Buch betrifft, weiß ich nicht. Da bin ich, glaube ich, durch. Also da bin ich jetzt ausgequetscht. Und Romane könnte ich nicht schreiben. Ich habe ja schon 2 Romane, die weitgehend von der Literaturkritik unbeachtet geblieben sind, für die Bravo geschrieben.
Ja. Hast du ein Bravo Otto dafür bekommen? Oder?
Ich hab als einziger neben Michael Jackson den Platin Bravo Otto. Bist du vorbereitet, bist du nicht? Aber wir wissen, unsere Markus Schächter ähnlich, kennst du ihn noch da?
Ja, na klar, Markus Schächter war auch Messdiener.
Markus Schächter, unser Intendant ehemaliger, so sahen damals Intendanten aus.
Ja.
Heute sehen die so aus.
Die?
Naja, ich meine, der ist mehr Programmdirektor, bist du ehrlich?
Ich wollte gerade sagen, ich bin eher Programmdirektor als Intendant, ja. Ja, um das mal hier festzulegen. Meine erklärt, ich lese ein bisschen was vor, es sind drei Sätze.
Ja, also, hast du mein Buch abgeschrieben?
Ja, hab's abgeschrieben, damit ich es nicht ganz lesen muss. Hört meine erklärte Absicht war es eigentlich, als abgeklärte Fernsehlegende in Malibu die Füße hochzulegen, während die Nation sich nur schwer mit dem Gedanken abfinden kann, ihre Samstagabende ohne mich zu verbringen. Malibu ist abgebrannt, die Nation plant das Wochenende ohne mich und statt in meiner kalifornischen Windmühle in die Abendsonne zu blinzeln, die glutrot im Pazifik versinkt, habe ich mir mit neuer Partnerin in Baden-Baden eine renovierte Dachwohnung gemietet. Was ist passiert? Bin ich als Weltmann gescheitert? Hast du eine Antwort?
Also erstmal muss ich sagen, ist das gar nicht schlecht geschrieben.
Ja. Also. Ja, der Literaturkritiker in dir?
Ja, also der Handke, du, der braucht dafür 10 Seiten, um das Gleiche zu sagen. Aber, was wollte ich sagen? Nein, zweitens möchte ich sagen, dass ich dieses Buch wirklich selber geschrieben habe. Ich merke das jetzt, also es kommt mir alles bekannt vor. Es gibt ja Menschen, die schreiben Bücher und lesen es dann erst, wenn es fertig ist. Ich habe da wirklich jedes Wort in den Computer. Was wolltest du wissen?
Du hast dir selber die Frage gestellt, bin ich als Weltmann gescheitert? Und das, also da klingt ja so eine gewisse, so ein Zweifel.
Nein, mit. Das ist im Gegenteil kein Zweifel, sondern eine Aufforderung an alle Menschen aus meiner Generation, nicht das Gefühl zu haben, ich habe die 60 überschritten, das war's jetzt. Es kann immer noch was kommen. Es gibt 2 Dinge, die ich euch auf den Weg mitgebe. Das kriegt ihr aber keinen anderen Stand am Buch, Dings hier gesagt. Erstens, also du kannst, was Gesundheit betrifft, kannst du einiges tun, um halbwegs fit zu bleiben. Leider tue ich nicht alles. Also das ist schon entscheidend, dass man sich zusammenreißt, dass man irgendwo sagt, man lässt sich nicht verlottern. Das hat mit Alkohol zu tun, das hat mit der Fresserei zu tun, das hat mit Vernunft zu tun, Workout zu machen. Also das mache ich relativ regelmäßig. Und das ist das eine. Aber wenn der Krebs dich befällt, dann kannst du nichts machen. Dann kannst du nur noch ein Buch schreiben. Aber alles in allem ist das halt das Einzige, was ja auch Entertainer nicht im Griff haben. Niemand hat im Griff, was aus seinem Leben wird. Ich habe keine Ahnung, wie das noch geht. Nur du kannst natürlich rechnen. Und du sagst, irgendwann ist der Moment gekommen, wo du im Rückspiegel mehr siehst, als das, was vor dir liegt. Und da hatte ich einfach wie alle anderen das Gefühl, gut, das war es jetzt. Und das, ich habe ja auch gemerkt, als ich noch mal Gas gegeben habe, haben ja viele gesagt, na, die paar Jahre hätte ich jetzt auch noch durchhalten können. Also
Gas gegeben in Bezug?
In jedem Bezug.
Also bei den Umbrüchen der letzten Monate.
Bei den Umbrüchen der letzten Jahre.
Ja.
Und des letzten Jahres, muss ich fast sagen. Ich habe eben einfach auch dieses Gefühl gehabt, weil viele mir gesagt haben, es kommt der Moment, wo man aufhören muss, um eine Legende zu werden. Jesus Christ, dann sitzt du als Legende in Malibu, guckst jeden Tag in den Spiegel und sagst, so sehen Legenden aus.
Legendär.
Da hast du nichts davon. Und wenn du Spaß hast an dem, was ich mache, und ich habe Spaß daran, und bei aller Demut, die man ja aus mir, aus jedem Wort erkennt, muss ich wirklich sagen, ich gucke mich natürlich um, was sonst so geleistet wird. Und da sehe ich nicht, dass ich schon verzichtbar wäre.
Jetzt bist du ja gerade so im Ratgebermodus angelangt.
Sorgen um die beiden Junge. Ist okay.
Nee, der nächste Philosoph kommt dann gleich. Jetzt bleiben wir erstmal bei dir.
Bin ich sozusagen im Philosophen-Package.
Das philosophische Duett sind wir jetzt gerade, ja. Was ist denn das, was du jetzt hast du an die sagen wir mal, ältere Generation gesagt, Leute, gebt euch nicht auf, nur weil ihr die 60 überschritten habt, vollkommen richtig. Was würdest du denn aber zum Beispiel deinen Enkeln heute mit auf den Weg geben? Weil die kommen ja in eine Welt, die wir uns alle wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen können. Was würdest du denen denn sagen?
Ja, ich bin ja schon bei meinem Nachwuchs relativ ratlos, weil ich ihnen so wenig mitgeben kann, weil das, was ich quasi für die Grundbedürfnisse eines menschlichen Lebens gehalten habe, ja gar nicht mehr funktioniert. Also ich war immer recht stolz. Ich habe meinen großen Brockhaus in der 100-Wasser-Ausführung gehabt, abgesehen davon, dass er verbrannt ist. Aber wer guckt denn heute noch unter W im Lexikon nach und findet unter Y etwas Interessantes? Du googelst das, was du wissen möchtest, unter dem Tisch, dann, wenn du es brauchst. Ja. Aber dieser Kanon, das gibt es nicht. Wir werden nie vergessen, wie ich mit meinem Sohn in Kulmbach war, in meiner fränkischen Heimat, und ihm gesagt hat, Tristan, das ist der Apfelbaum, auf den bin ich immer drauf geklettert. Sagt er, echt, warum? Also die Tatsache, dass junge Menschen auf Bäume klettern, hat sich irgendwie nicht...
Und was das überhaupt sein soll,
ja,
Apfelbaum.
Und diese Ratlosigkeit, die ich eben oft bemerke, da hat er neulich, hat er sich meinen Plattenspieler angeschaut, Papa, wie kommt man da zum nächsten Titel? Ja, dass man da was hochhebt und dann diese schwarze Rille sucht. Da muss, das geht ja alles inzwischen. Und diese App-Scheiße, der hat mir das alles mit dem Computer. Wir sind ja auch alle so verzweifelt, das schreibe ich auch im Buch. Wenn du ein gewisses Alter überschritten hast und du sitzt da vor deinem Laptop, dann hängst du wieder irgendwie. Passwort, Passwort habe ich. Das ist der Username, das ist nicht das Passwort. Okay, also dieses Ganze, das hat es ja früher nicht gegeben. Wir sind damit gut klargekommen, aber heute fühlst du dich auch schon so verloren. Wir haben so zum 60. Geburtstag so eine Fernbedienung geschenkt, so eine große, wo du ohne Brille gucken kannst. Aber ich, in jedes Hotel, in das ich heute komme, sind 4 Fernbedienungen und du weißt nicht, welche. Dann drückst du drauf, willst das erste Programm sehen, gehen die Rollos auf. Also
es gibt sehr, sehr viele beklagenswerte Dinge dieser heutigen Zeit. Aber es gibt insgesamt wollte ich gerade sagen, ist das ganze Buch ein Appell, bitte weiterleben. Und zwar, ich darf noch mit einem Zitat würde ich gerne hier beschließen. Thomas Gottschalk schreibt, ich war mir so sicher, dass mein Plan aufgehen würde, bis ich merkte, dass ich gar keinen hatte. Ganz herzlichen Dank, Thomas Gottschalk, meine Damen und Herren. Applaus